D-Radio Wissen. Update.
Ein russischer Regierungskritiker wird 2006 in London vergiftet und stirbt. Was wusste Russlands Präsident Wladimir Putin von dem Fall Litvinenko? Nach Ansicht des britischen Richters Robert Owen, der den Fall untersucht, eine ganze Menge.
I have further concluded that the FSB operation.
Ich komme zu dem Schluss, dass die FSB-Operation, die Herrn Litvinenko getötet hat, wahrscheinlich von Herrn Patruschew und auch von Präsident Putin gebilligt wurde.
Der Fall Litvinenko, das ist ein Thema in unserem Update heute mit Franziska Zecher.
Update.
Ein neuer Untersuchungsbericht aus Großbritannien erhebt schwere Vorwürfe gegen Russlands Präsident Wladimir Putin. Richter Owen ist überzeugt, dass der russische Ex-Agent Alexander Litvinenko, der später zum Putin-Kritiker wurde, von früheren Kollegen vergiftet wurde.
There can be no doubt.
Es kann keinen Zweifel daran geben, dass Alexander Litvinenko vergiftet wurde durch Andrei Lugovoy und Dmitri Kovtun. Es gibt keine Hinweise, dass sie ein persönliches Motiv hatten. Alle Beweise deuten darauf hin, dass sie im Auftrag gehandelt haben.
Litvinenkos Witwe Marina kämpft seit Jahren darum, dass die Ermordung ihres Mannes aufgeklärt wird. Für sie ist der Bericht ein Erfolg.
Ich bin froh, dass sich die Worte meines Mannes auf seinem Sterbebett, als er Putin des Mordes angeklagt hatte, bewahrheitet haben, untersucht von einem englischen Gericht.
Vergiftet wurde Litvinenko mit dem radioaktiven Schwermetall Polonium-210, das ihm in einen Tee gemischt worden sein soll. Doch was steckt hinter diesem Element?
Entdeckt hat es Ende des 19. Jahrhunderts die Nobelpreisträgerin Marie Curie und nannte es zu Ehren ihrer polnischen Heimat Polonium. Das radioaktive Schwermetall ist in geringen Mengen in Uranerz enthalten. Es wird als Neutronenquelle benutzt, auch um eine Atombombe zu zünden, aber auch als Wärmequelle für thermoelektrische Zellen, die zum Beispiel in der Raumfahrt eingesetzt werden. Schon ein Millionstel Gramm Polonium-210 kann einen Menschen töten. In der Regel dauert das mehrere Tage. Bei einer Vergiftung kommen erst Kopfschmerzen, Übelkeit, Durchfall und Müdigkeit. Dann folgen unkontrollierte Blutungen und Haarausfall, bis der Körper schließlich kollabiert.
Mehr zum Fall Litvinenko und den jetzt folgenden diplomatischen Verstrickungen erfahrt ihr gleich hier in der Redaktionskonferenz um kurz nach 6:30.
Was sonst noch wichtig war?
Einreisenden Flüchtlingen Geld abknöpfen. Die Schweiz und Dänemark sind für diese Praxis scharf kritisiert worden. Inzwischen ist aber klar, das passiert auch in Deutschland. In Süddeutschland zum Beispiel nehmen Polizisten Flüchtlingen bei der Einreise ihr Bargeld ab, bis auf einen kleinen Betrag. In Bayern dürfen Flüchtlinge 750 Euro für sich behalten, in Baden-Württemberg sind es 350 Euro. Nach deutschem Recht ist es möglich, dass Asylsuchende wie auch Hartz-IV-Empfänger zuerst ihr eigenes Vermögen aufbrauchen müssen. So verteidigt auch Baden-Württembergs Europaminister Peter Friedrich das Vorgehen.
Es ist ja eine Beteiligung an den Leistungen, die sie auch bekommen. Wir bieten Obdach, wir bieten Integration, wir bieten Arbeitsmarktzugang und all diese Dinge. Und wir können Flüchtlinge nicht besser stellen, als wir zum Beispiel Hartz-IV-Empfänger stellen, die auch einen, sagen nur einen Eigenbehalt haben.
In puncto Flüchtlinge hat Bundesinnenminister Thomas de Maizière im MDR angekündigt, dass es weiterhin Kontrollen an deutschen Grenzen geben soll. Eigentlich sollten die demnächst auslaufen. Die Kontrollen waren Mitte September wieder eingeführt worden. Die Wirtschaft kritisiert die Pläne. Sie befürchtet, dass die längeren Wartezeiten an den Grenzen die Unternehmen viel Geld kosten. Der Industrie- und Handelskammertag geht von 10 Milliarden Euro Mehrkosten pro Jahr aus. Ähnlich sieht das SPD-Vize Ralf Stegner. Im ZDF sagte er:
Wenn wir wieder anfangen, Nationalgrenzen einzurichten in Europa, dann ist das eine gigantische Jobvernichtungsmaschine. Wir profitieren sehr von der Freizügigkeit in Europa. Das sollte jeder bedenken.
War auf ein Radrennen in Frankfurt am Main im letzten Jahr ein Anschlag geplant? Mit dieser Frage beschäftigt sich seit heute das dortige Landgericht. Angeklagt ist ein 36-jähriger Deutscher. Die Staatsanwaltschaft ist überzeugt, dass er mit einer selbstgebauten Rohrbombe, Chemikalien und weiteren Waffen einen Anschlag verüben wollte. Das Rennen am 1. Mai war kurz vor dem Start vorsichtshalber abgesagt worden. Der Mann soll seit längerem Kontakte in die islamistische Szene gehabt haben. Vor Gericht hat er jetzt erklärt, dass er nicht aussagen will. Seit 3,5 Jahren sitzt WikiLeaks-Gründer Julian Assange in der Botschaft von Ecuador in London fest, nicht ganz freiwillig.
What I miss most is my family. That's
am meisten vermisse ich meine Familie. Und außerdem würde ich gern wieder ein bisschen weiter als 8 Meter zum nächsten Haus sehen.
Further than 8 meters. That would be nice.
Assange in einem Interview vor rund 1,5 Jahren. Er hatte in der Botschaft Asyl beantragt, weil er befürchtet, von Großbritannien nach Schweden ausgeliefert zu werden. Dort wirft man ihm Sexualdelikte vor. Jetzt haben schwedische Ermittler Fragen zu den Vergewaltigungsvorwürfen eingereicht, damit Assange in der Botschaft von Ecuador verhört werden kann. Neben der Sache mit Schweden befürchtet Assange auch noch, dass er an die USA ausgeliefert werden könnte. Die Vereinigten Staaten werfen ihm vor, geheime Dokumente auf WikiLeaks veröffentlicht zu haben und wollen ihn vor Gericht stellen. Vor der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz am 13. März gibt es ordentlich Zoff. Die Spitzenkandidatin der CDU, Julia Klöckner, will nicht mehr bei einer Fernsehdiskussion im SWR teilnehmen. Der Grund? Sie ärgert sich über eine, Zitat, skandalöse Einflussnahme der SPD. Was ist passiert? Ministerpräsidentin Malu Dreyer von der SPD hatte dem SWR, der die Debatte veranstaltet, mit einem Boykott derselben gedroht. Und zwar, wenn ein Vertreter der AfD dabei ist. Der SWR hatte sich daraufhin entschieden, nur Parteien einzuladen, die im Landtag in Rheinland-Pfalz vertreten sind. Nicht dabei sind daher neben der AfD auch die FDP und die Linkspartei. Dass Kritiker das als politische Einflussnahme auf den Sender empfinden, kann die SPD-Frontfrau nicht verstehen.
Der SWR selbst entscheidet und er hat auch mehrere Optionen, das zu tun.
Das Absurde jetzt, weil die CDU-Spitzenkandidatin Klöckner aus der TV-Debatte aussteigt, sitzen sich dann SPD und Grüne gegenüber, die in Rheinland-Pfalz gerade zusammen an der Macht sind.
Kein Kommentar, doch Meinung.
Auch im Netz wird über das Fernsehduell des SWR zur Wahl in Rheinland-Pfalz diskutiert. Dabei bekommt Julia Klöckner viel Zustimmung für ihre Absage. Auf Facebook schreibt Peter Kräuter: Absolut richtig. Wenn die Regierungschefin indirekt vorschreibt, wer dabei sein soll oder nicht, kann sich Frau Klöckner auch entscheiden, ob sie dabei sein will oder nicht. Eine gute Antwort auf die üble Einflussnahme der Regierung auf den Südwestsender. Oliver Krapp sieht einen geschickten Schachzug von Frau Klöckner. SPD, Grüne und der SWR stehen jetzt da wie undemokratische, infantile Idioten, während AfD und jetzt eben auch die CDU sich über unfreiwillige Schützenhilfe freuen. Tagesschau.de-User andererseits sieht die Entscheidung dagegen kritisch und schreibt: Noch mehr Hofierung der AfD geht kaum noch. Wo wollen Sie hin, Frau Klöckner? Wird Ihnen die redliche politische Auseinandersetzung zu viel? Viele nutzen die Gelegenheit, um den Südwestrundfunk anzugreifen. Tobias Braun schreibt auf Facebook: Linke, AfD und FDP dürfen nicht mitmachen im zwangsgeldfinanzierten Staatsfunk, aber über die Polen herziehen wegen angeblicher Demokratiedefizite. Diese Heuchelei ist kaum noch zu ertragen.
Was noch wichtig wird:
Morgen finden die ersten Regierungskonsultationen zwischen Deutschland und der Türkei statt. Das heißt, ein Großteil des Bundeskabinetts und der türkischen Regierung treffen sich in Berlin und reden über verschiedene Themen. Ganz oben auf der Agenda dürften stehen die Flüchtlingskrise und der Kampf gegen den Terror.
Und sonst in der Welt?
Polen hat schon die Rechte der eigenen Medien massiv beschnitten. Kritiker befürchten, dass jetzt auch ausländische Reporter in den Fokus der nationalkonservativen Regierung geraten. Laut Spiegel Online hat Polens Justizministerium eine Liste mit den Namen aller Journalisten angefordert, die im Europaparlament akkreditiert sind. Wofür diese Daten gedacht sind, wurde in der entsprechenden E-Mail aber nicht erläutert. Die Pressestelle des Europaparlaments hat die umstrittene Bitte aus Polen inzwischen abgelehnt. Die EU-Kommission hat vor kurzem ein offizielles Verfahren gegen Polen eingeleitet. Das soll feststellen, inwiefern der Rechtsstaat dort gefährdet ist. Anlass sind einige Gesetzesänderungen, die die neue polnische Regierung beschlossen hatte. Mit ihnen werden die Rechte der Medien und des Verfassungsgerichts eingeschränkt. Ein ehemaliges Konzentrationslager in Montenegro soll zu einem Luxushotel umgebaut werden. Und zwar auf der Adria-Insel Marmula. Dort liegt ein Fort, das im Zweiten Weltkrieg von Italien als Konzentrationslager genutzt wurde. Nach Angaben früherer Häftlinge wurden damals mindestens 80 Gefangene hingerichtet, 50 weitere verhungerten. Jetzt hat die Regierung in Montenegro die Insel für 49 Jahre an eine schweizerisch-ägyptische Investmentfirma vermietet. Und die will auf Marmula ein Luxushotel mit Spa und Nachtclub bauen und 15 Millionen Euro investieren. Dagegen wehren sich die Angehörigen der Opfer von damals. Statt eines Hotels fordern sie eine Gedenkstätte. Die Regierung Montenegros sagt, dass es die auch geben wird. Allerdings soll die Insel auch neue Besucher anlocken. Und ohne die Investition wäre das Gelände verfallen. In Indien setzt eine Frau ein Zeichen gegen Gewalt gegen Frauen. Lakshmi hat für ein Modelabel vor der Kamera gestanden, obwohl sie nach einem Säureangriff entstellt ist. Mit 15 hatte ein Nachbar sie angegriffen und mit Säure überschüttet. Sie hatte seinen Heiratsantrag abgelehnt. Lakshmi hat keine Augenbrauen mehr, keine Wimpern und vernarbte Haut, die sich unsymmetrisch über ihr Gesicht zieht. Der Täter wurde zu 7 Jahren Haft verurteilt. Im Jahr 2014 wurden in Indien 300 Säureangriffe gezählt. Die Dunkelziffer ist aber wohl weitaus höher. Jährlich werden etwa 7.000 Frauen umgebracht und 18.000 verstümmelt.
Wissensnachrichten.
Lärm macht krank. Schlaflosigkeit, Bluthochdruck, Aggressivität, das sind nur einige Folgen, wenn Menschen chronischem Krach ausgesetzt sind. Aber auch Tiere sind lärmempfindlich, auch solche, von denen man es vielleicht gar nicht erwartet. Fische, Wale und Delfine reagieren sensibel auf Lärm im Meer. Forscher aus den USA und Europa haben deswegen zum ersten Mal eine Lärmkarte fürs Mittelmeer erstellt. Tobias Jobke aus den Wissensnachrichten. Wo ist es denn am lautesten?
Ja, zum Beispiel in der Straße von Gibraltar, in den Gewässern der Balearen vor dem spanischen Festland, aber auch in der Ägäis. Da sind besonders viele Kreuzfahrtschiffe mit Touristen unterwegs. Und die Maschinen, die machen Höllenlärm und das permanent. Forscher haben ausgerechnet, dass ständig allein etwa 1500 Handelsschiffe im Mittelmeer unterwegs sind.
Also Motorenlärm ist jetzt das eine. Jetzt wird im Meer ja aber auch oft nach Öl oder Gas gesucht. Dabei geht es wahrscheinlich auch nicht gerade leise zu, oder?
Genau, auch solche Bohrungen sorgen für viel Unterwasserkrach, vor allem im Levantischen Meer, ganz im Osten des Mittelmeeres. Andere Lärmhotspots liegen in der Adria und in der Straße von Sizilien.
Fische, Wale und Delfine, die können sich ja nicht die Ohren zuhalten, so wie wir das könnten. Oder auch können. Wie reagieren die auf den Lärm?
Also das ist für sie natürlich genauso ein Stressfaktor wie für uns Menschen. Sie schwimmen weg, sie ziehen sich in ruhigere Gebiete zurück. Da sind die Lebensbedingungen aber oft schlechter als am ursprünglichen Ort. Und wenn sie dem Lärm länger ausgesetzt sind, dann kann das zu Blutungen in den Ohren führen und die Tiere verlieren die Orientierung. Und Lärm zählt ja auch zu den möglichen Ursachen dafür, dass Wale stranden.
Also das, was jetzt gerade auch erst vor kurzem wieder passiert
genau.
ist. Wir machen jetzt einen abrupten Themenwechsel und kommen von den Tiefen des Meeres in die Weiten des Weltraums. US-Forscher haben nämlich Hinweise gefunden, dass es am Rande unseres Sonnensystems noch einen großen Planeten gibt. Was weiß man denn bisher über diesen großen neuen Unbekannten?
Die Astronomen haben ihn erstmal Planet 9 getauft, weil er der 9. bekannte Planet in unserem Sonnensystem ist. Es handelt sich um einen ziemlichen Brocken, der ist 10-mal so schwer wie die Erde. Aber anders als die Erde ist Planet 9 kein Gesteinsplanet, sondern es ist ein Gasplanet. Er hat also eher die Eigenschaften wie Jupiter oder Saturn. Er liegt 20-mal weiter weg von uns als Neptun und um die Sonne zu umrunden, braucht er sage und schreibe bis zu 20.000 Jahre.
Und warum sind die Astronomen erst jetzt auf ihn gestoßen?
Ja, wichtig ist dabei, sie haben ihn nicht mit einem Teleskop ausfindig gemacht, sondern nur Computermodelle lassen vermuten, dass es ihn gibt. Eine Schwierigkeit ist, dass sich das Ganze extrem weit weg von der Erde abspielt. Planet 9 liegt vermutlich zwischen 6 und 50 Milliarden Kilometern weit weg von uns im sogenannten Kuipergürtel. Das ist eine Zone mit tausenden tiefgefrorenen Felsbrocken und Zwergplaneten. Das ist ein riesiges Gebiet. Also das ist so ein bisschen wie die Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Und das große Problem dabei ist, anders als Sterne leuchten Planeten nun mal nicht und ihre Umgebung ist auch sehr dunkel.
Obwohl er so groß ist, hat es ewig gedauert, bis man ihn gefunden hat. Kommen wir vom Planeten zum Sterntaler und noch zu anderen Märchen, zum Beispiel Frau Holle oder Hänsel und Gretel. Wissenschaftler aus England und Portugal forschen nämlich schon länger am Ursprung von Märchen. Und dafür verwenden sie eine Methode, die wir eigentlich aus der Biologie kennen.
Ja, wie bei einer Analyse eines Stammbaums schauen die Forscher, wie alt das Märchen sein könnte. Oft tauchen nämlich die gleichen Märchen in verschiedenen Ländern auf. Das ist ein Hinweis darauf, dass sie über hunderte Jahre immer weiter erzählt wurden und von Land zu Land gewandert sind, noch bevor es überhaupt Texte und Bücher gab. Die Forscher haben jetzt herausgefunden, dass Die Schöne und das Biest und Rumpelstilzchen etwa 4000 Jahre alt sind. Das Märchen vom Schmied und dem Teufel sollen sich die Menschen sogar schon in der Bronzezeit vor 6000 Jahren erzählt haben. Bei den Gebrüdern Grimm taucht es in der ersten Auflage ihres Märchenbuchs 1812 auch auf.
Das war jetzt kein Märchen, das war Tobias Jobke aus unseren Wissensnachrichten. Vielen Dank.
Wetter.
Am Abend fällt im Westen Schnee oder gefrierender Regen. Sonst ist es meistens trocken. Im Süden kann es auch Nebel geben. Die Temperaturen sinken auf -3 bis -12 Grad. Morgen startet der Tag erstmal mit viel Sonne. Ab Mittag breiten sich aber von Westen bis in die Mitte Wolken aus, aus denen später auch Regen oder Schnee werden kann. Im Osten bleibt es sonnig. Die Werte liegen morgen zwischen -4 und -5 Grad.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf deradiowissen.de.